Damit kein falscher Eindruck auch im Ausland entsteht, möchte ich Folgendes hinzufügen. Die Kriegsverbrecher verdienen nicht unser Mitleid und unsere Gnade. Aber der Prozentsatz derjenigen, die wirklich schuldig sind, ist so außerordentlich gering und so außerordentlich klein, dass damit der Ehre der früheren Wehrmacht kein Abbruch geschieht.
Soweit unser Altbundeskanzler Konrad Adenauer 1952. Jetzt im Anschluss noch ein kleines Zitat von Alfred Dregger 1992.
Wir dürfen den Vorwurf des Mordes und des Terrors auf unseren gefallenen Kameraden nicht sitzen lassen.
Nun ein Bericht über die deutsche Wehrmacht. Sie hat nur das gemacht, was ihr von dem terroristischen Regime der Nazis aufoktroyiert worden war. So die Geschichtsschreibung der deutschen Generäle. In dem letzten Lagebericht des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht hieß es am Tag nach der offiziellen Kapitulation:
Die ehemalige Leistung von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre endgültige Würdigung finden. Jeder Soldat kann deshalb die Waffe aufrecht und stolz aus der Hand legen.
So werden schon einen Tag nach der Niederlage die Stichworte, die das Geschichtsbild der BRD über den Zweiten Weltkrieg beherrschen sollen, von jenen geliefert, die zu den größten Verbrechern und Tätern des Krieges und der Shoah geworden waren. Ihre Stichworte lauten: Stolz, aufrecht, endgültige gerechte Würdigung des Massakers und des geschichtlich einmaligen Massenmords an den europäischen Juden, Sinti und Roma. Wie nun sah aber die Wirklichkeit dieser so ruhmreichen deutschen Armee aus?
In einer neuen Monographie mit dem bezeichnenden Titel Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, herausgegeben von Hannes Heer und Klaus Naumann, wird zum ersten Mal gesammelt deutlich, wie sauber und gerecht die Truppen waren. Klaus Naumann ist dabei keinesfalls zu verwechseln mit seinem Namensvetter, dem derzeitigen Generalinspekteur der bundesrepublikanischen Wehrmacht und Fighter für eine weltweite deutsche Einsatztruppe. Im gleichen Zusammenhang steht auch die gleichnamige Wanderausstellung, deren Veranstalter das Hamburger Institut für Sozialforschung ist, die seit dem 5. März 1995 zuerst in Hamburg, nun in Berlin und im Weiteren in Potsdam und Wien zu sehen sein wird. Eventuell im Herbst auch in Stuttgart. In eben dieser Monographie zeigt Walter Manuschek die Vernichtung der Juden und Roma in Serbien seit Frühjahr 1941 auf, für die deutsche Wehrmacht verantwortlich war. Neben der sogenannten Südostfront in Serbien und Griechenland gilt dies insbesondere auch für die baltischen Staaten, die sogenannte Nordostfront.
Nun zur Chronologie der Vernichtung. Noch vor dem Überfall auf die SU, der sogenannten Operation Barbarossa, gelang es der deutschen Wehrmacht ein Überfall auf das Königreich Serbien. Im Frühjahr 1941 stand Serbien daher unter der alleinigen militärischen Verwaltung und Verfügung des deutschen Heeres. Bis Sommer hatte diese Verwaltung schon die vollständige Auflistung der jüdischen Bevölkerung und der Roma erstellt, nachdem der nationale und kommunistische Widerstand zu diesem Zeitpunkt mit großen Erfolgen begann, erschoss die Wehrmacht in großem Maßstab männliche Geiseln. In der Hauptsache Juden, Roma und Kommunisten. Von den Vernichtungsaktionen betroffen waren die serbischen Juden und Roma, aber auch jüdische Flüchtlinge aus Österreich. Eine Sprachregelung für sie war schnell gefunden. Man nannte sie alle einfach Partisanen. Bis August 1941 wurden auf diese Weise schon rund 1000 Kommunisten, Juden und Roma erschossen, die als sogenannte Sühnemaßnahmen wegen der Sabotageaktion des serbischen Widerstandes in absolut völkerrechtswidrigen Akten vollzogen wurde. Aber so richtig planmäßig und brutal wurde die Vernichtung im September 1941, als das Oberkommando der Wehrmacht den aus Österreich stammenden General Franz Böhme zum bevollmächtigten kommandierenden General in Serbien einsetzte. General Böhme gebrauchte seine Machtfülle als Freibrief zum Massenmord. Um den Partisanen ihren Rückhalt in der Bevölkerung zu rauben, sollte an der serbischen Zivilbevölkerung ein blutiges Exempel statuiert werden. Zuerst galt es, ein ordentliches Feindbild aufzubauen und die Truppe auf ihre mörderische Aufgabe vorzubereiten. In einem hasserfüllten Tagesbefehl erinnerte Böhme an die
Ströme des deutschen Blutes,
die im Jahre 1914
durch die Hinterlist der Serben, Männer und Frauen geflossen sind.
Er forderte seine Soldaten auf, sich als Rächer dieser Toten zu verstehen. Für diese historische Aufgabe waren auch die entsprechenden Opfergruppen bald gefunden. Am 2. Oktober ordnete Böhme an, für 21 gefallene Soldaten 2100 Häftlinge in den Konzentrationslagern Sabak und Belgrad, vorwiegend Jugend und Kommunisten, zu erschießen. Eine Woche später erließ er einen Tagesbefehl, der die systematische Liquidierung der erwachsenen Juden und nicht sesshaften Roma durch die Wehrmacht einleitete. Böhme ordnete an,
verdächtige männliche Einwohner und sämtliche Juden festzunehmen und sie im Verhältnis 1 zu 100 für jeden Getöteten und von 1 zu 50 für jeden verwundeten Wehrmachtssoldaten zu erschießen.
Diese Morde waren nicht mehr von der Polizei oder dem Sicherheitsdienst, sondern von der Truppe selbst auszuführen. Der Zugriff auf die Juden und Roma bot den praktischen Vorteil, dass sie bereits von der Wehrmacht in Lagern interniert und als Geiselreservoir auf Abruf verfügbar waren. Sofort nach diesem Mordbefehl an Juden und Roma schritten die Mordkommandos der Wehrmacht zur Tat. Der Bericht über die erste große Erschießungsaktion gibt einen Eindruck von der Stimmung, in der Wehrmachtseinheiten die Shoah an den Juden und Roma in Serbien vollzogen. Nach den Formalitäten, in denen der Auftrag, die Leitung und die Teilnahme, die ärztliche Betreuung und Aufsicht, der Transport und Fahrzeuge, der Ort der Handlung, die Sicherheit und die Verschleierung, Film und Aufnahmen und die Aufsicht erörtert waren, folgt ein ausführlicher Bericht über die Ausführung.
Nach gründlicher Erkundung des Platzes und Vorbereitung erfolgte die erste Erschießung am 9. Oktober 1941. Die Gefangenen wurden mit ihrem Notgepäck von dem Lager in Belgrad um 5.30 Uhr abgeholt. Durch Ausgabe von Spaten und sonstigem Arbeitsgerät wurde ein Arbeitseinsatz vorgetäuscht. Jedes Fahrzeug wurde nur mit 3 Mann bewacht, damit aus Stärke der Bewachung keine Vermutungen über die wahre Handlung aufkommen sollten. Der Transport erfolgte ohne jegliche Schwierigkeiten. Die Stimmung der Gefangenen während des Transportes und der Vorbereitung war gut. Sie freuten sich über die Entfernung vom Lager, da angeblich ihre Unterbringung dort nicht wunschgemäß wäre. Die Gefangenen wurden 8 Kilometer von der Erschießungsstelle beschäftigt und später nach Gebrauch zugeführt. Der Platz wurde ausreichend bei der Vorbereitung sowie Erschießung gesichert. Die Erschießung erfolgte mit Gewehr auf eine Entfernung von 12 Metern. Für jeden Gefangenen wurden 5 Schützen zum Erschießen befohlen. Außerdem standen dem Arzt zwei Schützen zur Verfügung, die nach Anweisung des Arztes den Tod durch Kopfschüsse herbeiführen mussten. Die Wertgegenstände und überflüssigen Sachen wurden unter Aufsicht abgenommen und später der NS-Volkswohlfahrt bzw. der Sicherheitspolizei zugeführt. Die Haltung der Gefangenen beim Erschießen war gefasst. Zwei Leute versuchten, die Flucht zu ergreifen und wurden dabei sofort erschossen. Einige brachten ihre Gesinnung dadurch zum Ausdruck, dass sie noch ein Hoch auf Stalin und Russland ausbrachten. Es wurden am 9. Oktober 1941 180 Mann erschossen. Die Erschießung war um 18.30 Uhr beendet. Besondere Vorkommnisse waren nicht zu verzeichnen. Die Einheiten rückten befriedigt in ihre Quartiere ab. Die zweite Erschießung konnte wegen Bauarbeiten an der Donaufähre erst am 11. Oktober 1941 stattfinden. Infolge der Bauarbeiten musste die nächste Erschießung in der Umgebung von Belgrad stattfinden. Dazu war die Erkundung eines neuen Platzes erforderlich und eine doppelte Vorsicht geboten. Die nächste Erschießung erfolgte am 11. Oktober 1941 in der Umgebung des Schießstandes. Sie verlief planmäßig. Es wurden 269 Mann erschossen. Bei beiden Erschießungen ist kein Gefangener entwischt. Und die Truppe hatte keine besonderen Ereignisse und Zwischenfälle zu verzeichnen. Zur Verstärkung der Sicherheit war noch ein Zug von der Einheit Major Pongruber unter Führung von Leutnant Hau eingesetzt. Im Ganzen wurden am 9. und 11. Oktober 1941 449 Mann von den genannten Einheiten erschossen. Leider musste aus Einsatzgründen eine weitere Erschießung von den genannten Einheiten eingestellt werden und eine Übergabe des Auftrages an die Einheit Major Pongruber erfolgen.
Heute wollen wir ein Liedlein singen, trinken wollen wir den kühlen Wein. Und die Gläser sollen dazu blinken, denn es muss.
Ganz offensichtlich zu Instruktions- und Studienzwecken für andere Wehrmachtseinheiten wurde das Massaker von einer Propagandakompanie festgehalten. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hatten die Soldaten Gefallen an den Judenerschießungen gefunden. Dieser Eindruck wird durch einen Befehl des Stabschefs Pemsel an die Kompanie bestätigt, indem er scharf dagegen protestierte,
dass die Angehörigen der in Serbien untergebrachten Einheiten immer wieder ausführlich den Einsatz in Serbien, teils auch mit Angaben der Verluste und die deutschen Vergeltungsmaßnahmen, Massenhinrichtungen in der Heimat abgehenden Post besprechen. Mehrfach sind den Briefen sogar fotografische Aufnahmen von Hinrichtungsszenen beigefügt.
Binnen kürzester Zeit lief die Mordmaschinerie der Wehrmacht reibungslos und auf vollen Touren. Noch im Laufe des Oktobers 1941 ging die Übersicht sowohl über die Zahlen der bereits erschossenen und noch zu erschießenden als auch über die herangezogenen sogenannten Geiselgruppen verloren. Dies ist wenig verwunderlich, da es doch die Wehrmacht fertiggebracht hatte, innerhalb von 2 Wochen weit mehr als 9000 Juden, Roma und Zivilisten zu ermorden. Um nun die Bürokratie der Massenmorde besser in den Griff zu bekommen, wurden neue Formblätter ausgegeben. Es mussten nunmehr nur noch der Ereignisgrund, die Zahl der Ermordeten und die durchführende Einheit angegeben werden. Bei der ersten Mordaktion an Juden standen der Wehrmacht noch erfahrene Mörder des Sicherheitsdienstes zur Seite. Wie aus einem weiteren Erschießungsbericht wenige Wochen später hervorgeht, führte die Wehrmacht nunmehr ihre mörderischen Tätigkeiten völlig alleine durch.
Die Richtstätte wurde durch 3 leichte MG und 12 Schützen gesichert. Erstens gegen Fluchtversuche der Gefangenen, zweitens zum Selbstschutz gegen etwaige Überfälle von serbischen Banden. Das Ausheben der Gruben nimmt den größten Teil der Zeit in Anspruch, während das Erschießen selbst sehr schnell geht. 100 Mann, 40 Minuten. Gepäckstücke und Wertsachen wurden vorher eingesammelt und in meinem LKW mitgenommen, um sie dann der NSV zu übergeben. Das Erschießen der Juden ist einfacher als das der Zigeuner. Man muss zugeben, dass die Juden sehr gefasst in den Tod gehen. Sie stehen sehr ruhig, während die Zigeuner heulen, schreien und sich dauernd bewegen, wenn sie schon auf dem Erschießungsplatz stehen. Einige sprangen sogar vor der Salve in die Grube und versuchten, sich totzustellen. Anfangs waren meine Soldaten nicht beeindruckt. Am zweiten Tage machte sich schon bemerkbar, dass der eine oder andere nicht die Nerven besitzt, auf längere Zeit eine Erschießung durchzuführen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass man während der Erschießung keine seelischen Hemmungen bekommt. Diese stellen sich jedoch ein, wenn man nach Tagen abends in Ruhe darüber nachdenkt.
Am 18. Oktober konnte SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann befriedigt vernehmen, dass ohne vorgegebenen Auftrag oder Befehl in Serbien das deutsche Judenproblem zu Teilen schon gelöst sei. Er stellt fest:
Die männlichen Juden sind bis Ende dieser Woche erschossen. Damit ist das in dem Bericht der Gesandtschaft angeschnittene Problem erledigt.
Nachdem die etwa 6000 erwachsenen Juden und Tausende Roma ermordet worden waren, griff die Wehrmacht bei ihren Maßnahmen mehr und mehr auf die übrigen serbische Bevölkerung zurück. Allein während der Anwesenheit General Böhmes in Serbien zwischen Oktober und Dezember 1941 wurden 25.000 bis 30.000 Menschen unter dem Vorwand der Sühne ermordet. Die Verluste der Wehrmacht betrugen in diesem Zeitraum gerade einmal 160 Tote und 278 Verwundete. Eine Bilanz, die jener der Sicherheitsdiensteinheiten im Osten wohl um nichts nachsteht. Was nun noch offen stand, nach dem rassistisch-antisemitischen Konsens der Deutschen, war die vollständige Vernichtung der jüdischen und der Roma-Bevölkerung in Großserbien. Auch hierfür sorgte die deutsche Wehrmacht. Die Inhaftierung von mehr als 6000 jüdischen Frauen, Kindern und Greisen im KZ Sajmiste bei Belgrad im Dezember 1941 wurde von der Wehrmacht damit begründet, dass sämtliche jüdischen Frauen und Kinder nachweislich die Träger des Nachrichtendienstes der Aufständigen seien. Im März 1942 traf aus Berlin angefordert ein Gaswagen ein. Wenige Wochen später hatten Sicherheitsdienstangehörige alle jüdischen Insassen des Lagers vergast. Bei seinem Eintreffen in Athen wurde der neue Wehrmachtsbefehlshaber Südost, General Alexander Löhr, mit der deutschen Erfolgsmeldung empfangen.
Serbien, einziges Land, in dem die Judenfrage und Zigeunerfrage gelöst ist.
Die deutsche Wehrmacht brauchte also nicht einmal ein Jahr, um ihren rassistisch-antisemitischen Vernichtungsfeldzug in Serbien durchzuführen. Walter Manuschek fasst dies in seinem Aufsatz »Gehst du mit Juden erschießen?« wie folgt zusammen.
Nach Estland war Serbien das zweite Land im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich, das judenfrei gemacht wurde. Der Vernichtungsprozess verlief in vier bruchlos aufeinanderfolgenden Etappen: der Definition, Entrechtung, gesellschaftlichen Ausgrenzung und Beraubung im Frühjahr 1941, folgte mit Einsetzen des Partisanenkampfes im Sommer die partielle Liquidierung der männlichen Juden durch Polizei und SD-Mitglieder. Mit der Übernahme der Partisanenbekämpfung durch die Wehrmacht und die Einsetzung General Böhmes dehnte die Wehrmacht das Vernichtungsprogramm auf alle männlichen Juden aus. Noch während der Ermordung der Männer wurden die Frauen und Kinder im KZ Sjamiste interniert und im Frühjahr 1942 vergast. Auffallend ist der reibungslose Ablauf des Vernichtungsvorganges. Die friktionslose Kooperation aller Besatzungsinstanzen in der Judenfrage, Wehrmacht, Militärverwaltung, Gesandtschaft, Polizei und Einsatzgruppe, ermöglichte eine kaum an Effizienz zu überbietende Endlösung vor Ort. Die zentrale Rolle der Wehrmacht ist dabei evident. Sie war in allen Phasen in den Vernichtungsprozess involviert. im legistischen Sinn als Kooperationspartner des SD und der Polizei, als Vollstrecker oder durch die pseudomilitärische Legitimierung bei der Internierung der jüdischen Frauen und Kinder im Winter 1941-42. Die rassistische Gleichsetzung von Juden und Kommunisten entsprang nicht dem taktischen Kalkül der Stabsoffiziere, sondern entsprach dem Bewusstseinsstand der Truppe. Erschießungsberichte, Feldpostbriefe und zahllose Privatfotos dokumentieren, dass die Massenexekutionen von Juden, Zigeunern und Kommunisten sowohl von den befehlenden Offizieren als auch von den ausführenden Soldaten unisono als Erfolgsstories gewertet wurden. Mit dem Einsetzen des Partisanenaufstandes konnten die im Bewusstsein bereits verschmolzenen Feindbilder nun auch real zur Deckung gebracht und in Vernichtungshandlungen umgesetzt werden.
So viel zu den derzeitigen Diskussionen über die saubere und ehrhafte deutsche Wehrmacht und dem Gedönse über unberechtigte Pauschalisierungen über diese Mördertruppe. Zum Abschluss will ich nun noch unsere Literatur vorstellen und darauf hinweisen, dass dieses Buch Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 auch käuflich zu erwerben ist. Allerdings unter einem relativ hohen Preis. Es kostet 68 Mark. Ich möchte aber trotzdem hiermit eine Empfehlung aussprechen.